Ja, wir sind in unseren Gottesdiensten in einer Predigtreihe unterwegs, und zwar im 2. Timotheusbrief. Wir haben bis jetzt 9 Predigten aus diesem Brief gehört und heute die letzte als Abschluss. 9 herausfordernde und klar fundierte, inspirierte Predigten, so würde ich die zusammenfassen. Das Ziel jeder Predigt, und da hat Heinz heute auch schon gebetet im Anfang, dass wir durch den Gottesdienst ermutigt werden, dass wir im Glauben wachsen, dass wir neue Kraft für den Alltag bekommen. Der Apostel Paulus sagt das sehr treffend in Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und sicher gibt es auch gesungene Predigten, aber aus dem Wort Gottes, das gibt uns Glauben, stärkt den Glauben und ermutigt uns. Besonders seit Martin Luther wird das Wort Gottes oder die Predigt als der zentrale Baustein eines Gottesdienstes gesehen. Ich zitiere Martin Luther: Das Predigen des Evangeliums ist das Allergrößte, Allerheiligste, Allernötigste im Leben einer Gemeinde. Und warum haben wir Predigtreihen im Gottesdienst? Nicht nur so Themenpredigten? Ja, ganz einfach, weil dadurch soll vorgebeugt werden, dass wir Prediger nur über unsere Lieblingsthemen predigen, unsere Rosinenthemen predigten, sondern mit Paulus zu sprechen, der ganze Ratschluss Gottes soll weitergegeben werden, denn ich habe euch nichts vorenthalten, sagt Paulus. Am Ende seines Lebens konnte er das sagen, er hat den ganzen Ratschluss weitergegeben, denn ich habe euch nichts vorenthalten, sondern euch den ganzen Ratschluss Gottes vollständig verkündigt. Das ist schon ein Unterschied, ob wir sagen, die Bibel enthält Gottes Wort, also in der Bibel gibt es Gottes Wort, oder die Bibel ist Gottes Wort, von Anfang bis Ende. Nicht alle Kirchen und auch nicht alle Freikirchen glauben inzwischen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Sondern, ja, die Bibel, da ist schon was Wahres dran. Und der Leser muss dann vielleicht rausfinden, ja, was ist Gottes Wort? Was ist noch in der heutigen Zeit haltbar und was nicht mehr? Wir glauben an die Verbalinspiration der Bibel. Uns ist wichtig, auch als Gemeindeleitung, dass wir sagen, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und die Predigtreihen sollen dazu beitragen, dass wir wirklich ganze Briefe besprechen. Und wenn wir an die Predigten zurückdenken, dann sind einige Predigten dabei doch gewesen und Themen dabei gewesen, die wir sonst vielleicht nicht angesprochen hätten. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Predigtreihen werten den Predigtdienst in der Gemeinde auf und nicht ab. Es war mir nochmal wichtig, etwas zu den Predigtreihen zu sagen, und wir werden schauen, welches Thema oder welche Predigtreihe wir demnächst auch nochmal vorbereiten werden. Nun zu unserem Abschnitt. Je älter wir werden, ab 35 jeden Fall, habe ich nachgelesen, zahlt die Krankenkasse regelmäßig alle 3 Jahre eine Gesundheitsuntersuchung. Ich habe es auch mit 50 Jahren schon 2-mal gemacht und ich denke daran zurück, nicht immer war das so angenehm. Man muss ja dann im Vorfeld einiges mitbringen, man hat mein Blut abgezapft und der Doktor hat mich ja auf den Kopf gestellt, auf Herz und Nieren geprüft. Und in meinem Fall war das so, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, sagte der Arzt, Herr Friesen, wir bekommen einige Ergebnisse schon heute Abend spät und sollte etwas nicht in Ordnung sein, rufe ich Sie an. Sonst sehen wir uns dann nächste Woche im Termin, um nochmal alles abzustimmen. Was sollte da nicht in Ordnung sein? Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe nicht auf einen Anruf gewartet. Ja, hoffentlich ruft er nicht an. Weil wenn der Doktor anruft, dann ist ja etwas, was nicht in Ordnung ist. Was ist das? Eine unheilbare Krankheit oder eine schlimme Krankheit? Vielleicht Krebs? Ich habe nachgelesen, Krebs ist die zweithäufigste Todesursache. Fast jeder dritte Mitteleuropäer erkrankt daran. In Deutschland waren es im vergangenen Jahr über 500.000 Menschen und mehr als 4 von 10 Kranken oder Krebskranke sterben. Die Experten sprechen davon oder von einer Katastrophe. Plötzlich verändert sich alles und denke ich, einige haben das schon so einen Anruf vielleicht auch bekommen. Man fragt dann vielleicht noch schnell, ist der Krebs bösartig? Können wir da noch was machen? Hat er schon gestreut? Auch unser Text, den wir uns heute anschauen wollen, spricht von einem Verhalten einiger Christen, deren Folgen mit einer wörtlich übersetzt Katastrophe gleicht. Die Bibel vergleicht das Verhalten einiger Christen mit einem Krebs, der um sich frisst und dadurch weitere Zellen bösartig befallen werden. Dessen Folgen dann, so werden wir gleich lesen, Gottlosigkeit ist oder geistlicher Tod. Mit so einem Ernst spricht Paulus zu Timotheus und sagt, wie er mit solchen Menschen umgehen soll, die sich so verhalten, wie ein Krebs, der um sie frisst. Ich lade euch ein, 2. Timotheus 2, 14 bis 26 zu lesen. Ein bisschen längerer Text, aber ich möchte den ganz lesen und dann doch nur bis zum Vers 19 darauf eingehen, weil es ist unmöglich, in dieser kurzen Zeit diesen ganzen Text zu beleuchten. Wer die Bibel hat, gerne könnt ihr mit aufschlagen. Ich habe den hier auch nochmal mitgebracht und dürft gerne mitlesen. 2. Timotheus 2, 14 bis 26. Darum musst du sie immer wieder erinnern. Beschwöre sie vor Gott, sich nicht auf Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gezankt wird. Das führt zu nichts und schadet den Zuhörern. Setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt. Vers 16, lass dich nicht auf das leere Geschwätz gewisser Leute ein, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Vers 17, und ihre Lehre wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Hymenius und Philetus gehören auch zu ihnen. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und damit zerstören sie bei manchen den Glauben. Aber Gott hat ein massives, unverrückbares Fundament gelegt. Es trägt den Abdruck seines Siegels mit folgenden Inschrift. Der Herr kennt die, die ihm gehören. Und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. In einem großen Haushalt gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton. Die einen sind für besondere Anlässe bestimmt, die anderen dienen als Behälter für den Abfall. Wer sich nun von Menschen fernhält, die Abfallbehältern gleichen, wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient, das heilig ist, dem Hausherrn nutzt und zu jedem guten Werk bereitsteht. Hüte dich von den Leidenschaften, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Strebe zusammen mit denen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten, nach einem Leben, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Weise dumme Spitzfindigkeiten und unsinnige Spekulationen ab. Du weißt ja, dass sie nur zu Streitigkeiten führen. Ein Diener des Herrn darf aber nicht streiten, sondern soll allen freundlich gegenüber begegnen. Er muss die Lehre klar mit vermitteln, darf sich aber nicht provozieren lassen, sondern muss die Widerspenstigen mit Güte und Geduld zurechtweisen. Vielleicht gibt ihnen Gott die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen und wieder zur Besinnung kommen und sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um sie für seine Absichten zu missbrauchen. Harter Tobak, oder? Das sind Worte. Und ich bin schon seit einigen Wochen in meinen Gedanken in diesem Text. Ich finde diesen Text herausfordernd, aber auch sehr bereichernd, wegführend. Wir wollen uns fragen, wie können wir diese Verse, diesen Text, ja, in meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde konkret anwenden? Einiges ist natürlich selbsterklärend, das müssen wir nur tun. Als ich den Text gelesen habe bei der Vorbereitung, fielen mir natürlich viele Gespräche ein, Diskussionen ein, und wahrscheinlich geht es euch ähnlich, wo ich nachhinein sagen muss, das war einfach für die Katz. Das hätten wir uns auch sparen können. Roger Pru spricht da immer wieder gerne von Zeitkiller. Die haben nur viel Zeit geraubt, aber im Endeffekt ging es gar nicht mehr um Gott, um Jesus, um sein Wort, sondern es ging um Rechthaberei. Von solchen Dingen spricht Paulus hier und warnt den jungen Timotheus, er soll sich mit solchen Dingen erst gar nicht beschäftigen, obwohl sie sehr gefährlich sind in der Gemeinde, und die gibt es. Damals gab es die und heute gibt es die. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich am Ende gesagt habe, wisst ihr was, wir reden jetzt nicht mehr drüber. Ich gehe jetzt, weil es wirklich ja nicht mehr um das Wort ging, sondern um Tradition, um Kultur, um Dinge, die dann durchgesetzt werden sollten, die gar nichts mit der Bibel zu tun haben. So etwas gab es damals. Und Paulus warnt ihn, den jungen Timotheus, und sagt, er soll da aufpassen. Schauen wir uns nochmal die Verse, einige Verse nochmal konkret an. Vers 14. Daran musst du sie immer wieder erinnern. Also von der Tragweite gesehen, was das alles macht hinterher, ja, wie so ein Krebs um sich frisst und anderen noch ansteckt und doch einige sogar im Glauben das Leben hindert, soll er trotzdem gerade deswegen immer wieder erinnern. Setze alles daran, anders gesagt. Timotheus soll die Gemeinde inständig, er soll die Sache immer wieder wiederholen oder ansprechen, weil Gefahr in Verzug ist. Dann, ich sag mal, setzt er nochmal einen drauf, jetzt nochmal beschwöre sie vor Gott, das macht die Tragweite nochmal größer, bedeutet, er soll es immer bewusst sein vor Gott und in der Verantwortung vor Gott tun. Bei den Trauungen sage ich immer wieder, wenn es dann zum Trauversprechen geht, ihr habt vor Gott und anwesenden Zeugen Liebe und Treue versprochen. Ein wichtiger Schritt, die Eheschließung. Und ihr habt das nicht nur vor, in Gänsefüßchen, vom Standesamt gemacht, ist auch wichtig, aber ihr habt das vor Gott und vor allen Gästen hier versprochen, Treue und Liebe. Das gibt der Sache nochmal eine Gewichtung. Das ist das, wie ich das hier an dieser Stelle verstehe, was Paulus meint. Nachdem Paulus von Gefahren falscher Lehren und den Streiten und im Streiten über belanglose Worte gewarnt hat, berät Paulus nun den jungen Timotheus auch nochmal selbst. Er erklärt ihm, wie er sich selbst da schützen kann oder wie er sich verhalten soll, sag ich mal, damit er nicht unter die Räder kommt. Vers 15. Setze alles daran, befleißige dich, bedeutet wörtlich, strebe sorgfältig und diszipliniert danach, ja, am Wort Gottes zu bleiben, sich da nicht mitschuldig zu machen, sich nicht mitreißen zu lassen. Viele Ausleger der griechischen Texte sind der Meinung, dass hier der Gedanke des Kämpfens, des sich Abmühens deutlich beschrieben wird. Setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Timotheus soll sich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Bewährt hat den Gedanken auf den Prüfstand gestellt werden, um dann qualifiziert zu werden und vielleicht dann, bildlich gesprochen, eine TÜV-Plakette zu bekommen. Ich musste daran an einen Bremsenprüfstand denken. Alle 2 Jahre müssen wir mit unseren Autos zum TÜV. Unter anderem ist natürlich die Bremse ganz, ganz wichtig. Und als Kfz-Mechaniker, der glaubt, immer noch etwas von Autos zu verstehen, ist mir das schon vorgekommen, dass ich eine Bremse untersucht habe, alles nachgeguckt habe und dann zum TÜV gefahren bin und die Uhr hat dieses gezeigt. Die Bremse ist ungleichmäßig. Obwohl die Bremsscheiben ausreichend sind, die Klötze noch gar nicht abgefahren sind, die Scheiben nicht eingelaufen sind, die Handbremse gezogen hat, so aus meiner Meinung nach, hat jetzt der Prüfstand gesagt, gezeigt, es geht nicht. Das bedeutet nochmal gucken, woran das liegt. Also äußerlich gesehen sah alles gut aus. Aber der Prüfstand hat was anderes verdeutlicht. Das ist so der Gedanke, den ich hier so rauslese. Timotheus sollte sich immer wieder prüfen. Und nicht nur so ein Prüfstand, ein mechanisches Ding, sondern vor Gott. Gott ist der Prüfer, der genau weiß, wie wir es meinen. Er kennt unsere Herzen. Er kann in den letzten Winkeln hineinschauen. Und Gott sagt, Timotheus, wenn du doch mit solchen schwierigen Themen zu tun hast, du musst aufpassen, dass du selbst vor Gott eine saubere Motivation hast und dass du dich da nicht mitreißen lässt. Setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Mitarbeiter oder auch andere Übersetzungen sagen Diener. Vom Diener sein haben wir letzten Sonntag viel auch in der Predigt gehört. Das Hauptwort ist hier Arbeiter. Meint an dieser Stelle nicht eine besondere Gruppe Arbeiter, Älteste oder Diakone, sondern hier geht es um den Fleiß und die ernsthaften Bemühungen und Ausdauer. In 1. Timotheus 5,17 richtet sich Paulus schon an Mitarbeiter, die in Wort und Lehre arbeiten. Aber hier ist jeder Diener gemeint. Alle, egal welchen Dienst wir tun in der Gemeinde, sollen uns immer wieder prüfen und sollen bewährt sein, eine TÜV-Plakette bekommen für den Dienst, den wir tun. Weil wenn 2 das Gleiche tun, ist immer noch nicht dasselbe. Es kommt darauf an, warum ich gerade das oder das andere tue. Ein Zitat aus dem Kommentar, was die Bibel lehrt, fand ich so treffend, dass ich das hier mitgebracht habe. Kein Diener Gottes kann das göttliche Gütesiegel von Gott erwarten, wenn er nicht viel Energie und Anstrengung in seine Arbeit investiert. Ich glaube, das ist das, was Gott oder Paulus, Gott durch Paulus, den Timotheus hier sagen möchte. setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss. Da habe ich gefragt, was ist hiermit gemeint? Warum soll er sich denn schämen, wenn er sich doch als bewährter Diener ja Gott dient? Paulus ermutigt den jungen Timotheus und sagt, weißt du, wenn du ein göttliches TÜV-Siegel bekommen hast, dann brauchst du und wirst du dich für den Dienst, egal was du tust, nicht schämen. Auch dann nicht, wenn es Menschen gibt, die das anders sehen, die vielleicht den Dienst kritisieren. Die göttliche TÜV-Plakette steht über jede Kritik von Glaubensgeschwistern oder von Menschen außerhalb der Gemeinde. Und ich glaube, dass Paulus hier aus eigener Erfahrung spricht. Und das tut weh, wenn man mit einer richtigen Motivation, wenn man alles tut, Zeit investiert und wenn dann vielleicht Kritik kommt. Paulus hat das erlebt. Paulus hat ja mehrere Gemeinden gegründet und dann kommt er nach Galatien wieder zurück und sieht, dass die Geschwister dort, die er praktisch zum Glauben geführt hat, sich einem anderen Evangelium zugewandt haben, wie er das sagt. Die auf einmal sagen, nein, also Christus ist schon wichtig, aber das reicht nicht. Wir müssen noch gute Werke tun, wir müssen uns noch beschneiden lassen, wir müssen noch die Gesetze halten. Und Paulus kritisiert das und sagt, was ist mit euch los? Ihr habt ein anderes Evangelium angenommen. Christus allein ist der Weg. Und diese Galatier haben anderen Lehrer gehört und haben Paulus kritisiert, haben sich von ihm abgewandt. Und dann sagt Paulus hier diese Worte in Galater 4, bin ich also euer Feind geworden, nur weil ich euch die Wahrheit gesagt habe? Paulus beschreibt dann, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das hier auch noch mal einmal hören, wie er mit so einer Kritik dann umgegangen ist. Und er beschreibt das in 1. Korinther 4, die erste Verse, ganz gleich, welchen Dienst du tust, ich möchte dich damit genau ermutigen, mich persönlich ermutigt das immer wieder. Also Paulus wird unter Beschuss genommen, er wird gemobbt, über ihm werden Dinge verbreitet, die nicht stimmen. Und dieser Paulus schreibt dann hier in 1. Korinther 4 Folgendes. Er sagt, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter des Geheimnisses Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass sie treu erfunden werden. Und jetzt die große Frage, wer beurteilt es denn, ob er treu ist oder nicht, oder ob wir treu sind? Und er beschreibt das hier. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von mir oder von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich auch selbst nicht. Manchmal weiß ich das auch nicht, sagt Paulus. Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Und dann kommt ja dieser schöne Satz, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Vers 5, so verurteilt nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, dass der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar wird. Und dann wird jeder sein Lob werden vor Gott. Wir dürfen es jetzt nicht so verstehen, dass es nicht wichtig ist, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander im Gespräch sind, wenn da etwas nicht stimmt. Das ist sehr wichtig. Aber im Endeffekt geht es doch darum, zu gucken, was sagt Gott dazu? Weil er kennt ja unsere Motivation. Und Paulus sagt, bei allen Unterstellungen, bei allem Mobbing, bei allem dem, was ihr über mich redet, ist mir ganz wichtig zu wissen, was sagt Gott dazu. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und damit kann Paulus gut leben und sich nicht schämen, mit unseren Worten aus unserem Text zu sagen. Er braucht sich da nicht hinter verstecken. In Vers 6 heißt es dann hier, dass wir von ihm und Apollos lernen sollen. Fazit, Ein Diener, der sicher ist, dass Gott ihn beurteilt und ihm dann ein gutes Zeugnis ausstellt. Dieser Arbeiter, dieser Diener, der dann auch noch von Gott ein göttliches TÜV-Siegel bekommt, der braucht sich wirklich für seinen Dienst nicht zu schämen oder zu entschuldigen. Vers 17 und 18. In den Versen 17 und 18 nennt Paulus zwei Namen der Irrlehrer, dessen Lehre wie Krebs um sie frisst und andere Geschwister ansteckt. Sie haben sich so weit, heißt es hier, von der Wahrheit entfernt, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und damit zerstören sie bei manchen den Glauben. Die Irrlehre dieser Männer, um die es hier geht, war nicht die Auferstehung unseres Herrn Jesus selbst, weil die ist ja offensichtlich gewesen. Das Problem lag in der Verleugnung der leiblichen Auferstehung der Christen, die noch aussteht, worauf die Christen eigentlich warten. Nun ist es ja so, in der griechischen Philosophie galt die Seele allgemein als unsterblich und der Körper als ihr Kerker, in den sie ganze Zeit lang eingesperrt war. Die Vorstellung einer leiblichen Auferstehung, wovon Paulus ja spricht und die Bibel davon berichtet, konnten sie sich einfach nicht vorstellen und sie leugneten es. Die Irrlehrer lehrten wahrscheinlich, dass die Auferstehung etwas rein Geistliches war und vielleicht bei der Bekehrung oder Taufe schon unsichtbar geschehen ist. Nun, das ist auch irgendwie nichts Neues. Die Zeugen Jehovas haben vor vielen Jahren ja das Ende prophezeit und die Wiederkunft prophezeit. Die haben Daten genannt, schon zweimal. Ist nicht eingetreten. Wenn man jetzt darüber spricht, dann sagen die, ja, der Herr oder Gott ist unsichtbar gekommen, haben wir nicht gemerkt. Paulus beschreibt aber sehr deutlich, dass es nicht unsichtbar sein wird. In 1. Korinther 15, in Thessalonicher und so weiter, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen, dieses sterbliche Unsterblichkeit. Interessant ist mir hier nochmal aufgefallen, also Vers 18, ich habe es nochmal dick hier markiert, sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie, ich sag mal, sogar behaupten, die Auferstehung wird nicht geschehen. Also bevor sie die Auferstehung geleugnet haben, haben die schon auch andere Zäune, sage ich mal, durchbrochen. Weil es fängt ja nie so groß an, sondern es fängt so mit Kleinigkeiten an. Das Gemeine ist ja bei Irrlehren, dass es da viel Gutes bei gibt. Es ist ja nie so, dass es alles falsch ist. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, das zu filtern. Ich dachte so zurück an Ivor Sasek. Einige werden die Sache noch kennen, womit wir auch als Gemeinde zu tun hatten. Das ist ein brillanter Rhetoriker, der viele Menschen um sich schart, viele Konferenzen gestaltet. Aber wenn man genau hinhört, dann merken wir, das stimmt nicht mit dem Wort Gottes. Ich habe mir damals viele Kassetten kommen lassen, also YouTube war noch nicht so unterwegs, und habe mir viele Predigten gehört, von ihm gehört, und gesagt, ja, ist doch alles in Ordnung, ist da bestens, die Lieder, die sie gesungen haben, ich sage mal, unsere Lieder, alles top. Bis ich dann irgendwann mal einen Vortrag hatte oder eine Predigt von ihm, wo er dann sagt, ich zitiere, vor einer großen Konferenz sagt er, nicht, dass ihr mir nachher unterstellt, ich hätte gesagt, ich wäre der einzige Prophet, den ihr folgen sollt. Aber schaut euch doch mal rechts und links um. Gibt es einen anderen außer mir? Also folgt mir, als wäre ich der Einzige. Oh, hier können wir schon merken, das stimmt doch irgendwas nicht. Wir sollen doch nicht Menschen folgen, sollen wir Jesus folgen. Jesus ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er führt aus, dass er sagt, die Bibel ist schon Gottes Wort. Aber es ist so wie ein Rohbau. Die Wände stehen, das Dach ist da. Und er ist der Prophet, der dann diesen Rohbau ausbaut. Und er bestimmt und legt fest, was da reinkommt. Da können wir schon klar sagen, da stimmt doch etwas nicht. Später hat er nochmal gesagt, oder glaubt ihr, dass die Häuser, die brennen einfach so? Das sind Menschen, die mir widersprochen haben. Da kriegt man schon Angst. Aber vieles ist gut dabei. Das Problem ist, was ich hier vor Augen habe, ein Glas mit klarem Trinkwasser, was gut ist für uns. Wenn wir da einen Tropfen Gift reintun, dann ist dieses Trinkwasser hinfällig und vergiftet uns. Hier gilt es also aufzupassen. Die Bibel warnt auch uns, dass in den letzten späteren Zeiten falsche Apostel, betrügerische Arbeiter kommen werden, dass die Menschen den Lügenreden glauben werden. Im zweiten Brief Johannes 1, Vers 9 lesen wir sogar, dass wir die Irrlehrer nicht ins Haus lassen sollen und keine Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Warum nicht? Weil die Gefahr besteht, dass wir uns anstecken lassen. Die Bibel sagt, wer steht, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Wir sind da manchmal ja vielleicht auch zu leichtsinnig. Und es kommt immer mit kleinen Dingen und dann auf einmal sind wir in dieser Sache drin. Und deswegen diese Warnung. Und deswegen warnt Paulus Timotheus auch, mit solchen und ähnlichen Dingen ja sorgfältig umzugehen und aufzupassen auf die Gemeinde und auf sich selbst. Vers 19, damit möchte ich abschließen, etwas sehr, sehr Schönes noch. Aber Gott hat ein massives, unverrückbares Fundament gelegt. Der Herr kennt die, die ihm gehören. Und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Paulus ermutigt Timotheus, also hiermit uns sagt, dass es überhaupt keinen Grund zur Sorge gibt. Gott hat ein festes Fundament und er kennt alle, die ihm gehören. Diese Irrlehrer, aber auch noch andere verschiedene Streitfragen können das feste Fundament nichts anhaben. Schon viel früher, in seinen ersten Briefen an die Christen in Korinth, schreibt Paulus in 1. Korinther 3, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das gelegt ist Jesus Christus. Und weil Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, dürfen wir ihm vertrauen. Auch in der Zeit, in der wir heute sind und bei dem ganzen Segen mit YouTube, mit dem Internet, den wir dabei haben, lauern auch viele, viele Gefahren, auch für uns als Gemeinde, für uns als Christen, wo wir einfach aufpassen sollen und nicht leichtsinnig damit umgehen, mit diesen Irrlehren, dass wir uns wirklich an der Heilige Schrift halten, weil da gibt es Garantie und da können wir uns dran festhalten. Und ich wünsche, dass wir alle mit Paul Gerhard, der vor vielen, vielen Jahren gelebt hat, er hat mal gesagt und das wunderbar zusammengefasst, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewige, wahre Gut. Das wünsche ich uns als Gemeinde auch nochmal beim Nachdenken darüber. Amen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Heinrich